Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Als der tunesische Diktator Ben Ali Anfang Jahr von seinem Volk gestürzt wurde, äußerte sich der libysche Machthaber Gaddafi empört. So gehe man nicht mit einem so guten Herrscher um, rügte er die Tunesier. Monate später wurde auch Gaddafi gestürzt und gestern getötet. Was in Tunesien begann, wurde also auch ihm zum Verhängnis. Im Land, wo der arabische Frühling begann, sind am Wochenende zum ersten Mal demokratische Wahlen. Wie demokratisch? Wie reagiert man dort auf den Tod Gaddafis? Der freie Journalist und Maghreb-Kenner Beat Stauffer war erst gerade in Tunesien und ist jetzt Gast von Susan Brunner.
Das Tagesgespräch.
Der Gaddafi ist tot. Beat Stauffer, Sie reisen regelmässig auf Libyen. Haben Sie Reaktionen von Leuten bekommen, die Sie dort kennen?
Ja, die Reaktionen sind alle enthusiastisch, begeistert. Ich glaube, es ist eine unglaubliche Erleichterung, als der Gaddafi weg ist. Es ist ein brutaler, harter Schnitt. Ich glaube, im Moment überwiegt einfach die Freude. Und was nachher noch kommt, das ist natürlich eine andere Geschichte.
Dass er tot ist, ich meine, glaubt man das aufgrund der Bilder? Akzeptiert man das auch?
Ja, ich glaube, die Leute sind überzeugt davon. Es gibt noch ganz, ganz kleine Zweifel, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das so zutrifft, dass das stimmt. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn man den Gaddafi hätte können vor das Gericht stellen, wenn der Gaddafi hätte müssen Rechenschaft ablegen über die Taten, die Untaten, die er begangen hat, die Verbrechen, die Leute, die er liquidieren lassen hat, die Gelder, die er verschleudert hat, wenn er dem libyschen Volk gegenüber gewissermaßen Auge in Auge müsste Rechenschaft ablegen. Das ist jetzt nicht mehr möglich und das ist natürlich bedauerlich, für den Prozess auch von der Aussöhnung mit der Vergangenheit, die 42 Jahre gedauert hat.
Aber Ihre Einschätzung, Beat Stauffer, haben Sie das Gefühl, es ist jetzt einfacher für Libyen, zum zufrieden, zum vielleicht wirklich eine andere Staatsform zu finden, jetzt wo der Gaddafi tot ist? Oder wäre eben doch die Aussöhnung respektive die Aufarbeitung, wenn er glaubt hätte, besser gewesen für das Land?
Ich glaube, es ist kurzfristig gesehen politisch einfacher, dass der Gaddafi weg ist, auf diese brutale Art und Weise. Es ist psychologisch gesehen, ist es schwieriger. Und wie gesagt, für die Aufarbeitung von dieser Vergangenheit, es hat auch in der heutigen im heutigen Übergangsrat, hat es Leute, die unter dem Gaddafi dient haben, als Minister. Und es gibt da gewisse Indizien, dass die Leute, auch Sachen vertreten haben, dass die Handlungen begangen haben, in Zusammenarbeit mit dem Gaddafi, die aus heutiger Sicht nicht korrekt sind, wo vielleicht sogar Gaddafi-Interessen heute noch vertreten vom Gaddafi-Clan, vom Gaddafi-Regime. All diese Sachen kann man heute sehr viel schwieriger abklären, weil die führenden Figuren, wie gesagt, verschwunden sind.
Und das heisst eigentlich, es gibt vielleicht sogar gewisse in dem Übergangsrat, die eigentlich fast froh sind, dass der weg ist, weil jetzt kann er nicht mehr reden.
Ich bin überzeugt, dass der Gaddafi liquidiert worden ist. Es ist natürlich einerseits die Wut, die ganz, ganz starken Emotionen von diesen Kämpfern, von diesen Revolutionären, die haben immer schon gesagt, wenn wir den Gaddafi finden oder wenn wir einen von den Söhnen von Gaddafi finden, dann werden wir ihn zerreissen, dann werden wir ihn umbringen. Das muss man auch irgendwie verstehen, weil das sind Leute, die selber Verwandte, Brüder, auch Frauen natürlich verloren haben durch Beschüssungen, durch natürlich auch durch NATO-Bombardierung, also durch den Krieg, den der Gaddafi letztlich ausgelöst hat. Also es gibt eine Wut und es hat einen Wunsch nach einer Rache. Aber ich glaube, es gibt vom Übergangsrat und selbstverständlich auch von westlichen Mächten ein Interesse, das Kapitel Gaddafi abzuschliessen und gar nicht mehr gross aufrollen. Da gibt es sicher ein Interesse.
Gerade vor wir angefangen haben zu reden, ist noch eine Meldung über die Agenturen, dass einer von den Söhnen von Gaddafi, offenbar sagt der Übergangsrat, dass er auf dem Weg ist auf Niger. Also blüht dem das gleiche Schicksal, würden Sie sagen?
Ich denke, der Saif al-Islam, das war eigentlich der Kronprinz, der potenzielle Nachfolger von Gaddafi, der hat sich auch in den letzten Monaten ja geoutet als Hardliner, der auch Brandreden gehalten hat. Ich gebe ihm keine grosse Chance mehr. Also, dass er irgendwie eine Rebellion anzetteln könnte, dass er im Ausland gegen das Regime mit Milizionär, mit irgendwelchen Getreuen noch kämpfen. Ich denke, der wird irgendwie gefasst in absehbarer Zeit und wird dann vermutlich auch umgebracht oder allenfalls vielleicht gefangen genommen.
Blenden wir ein Stückchen zurück. 14. Jänner von diesem Jahr ist der Ben Ali in Tunesien vertrieben worden. Und dann hat sich der Gaddafi an Tunesier gewendet und hat sie gerügt. wenn Sie vielleicht die Szene noch einmal erzählen
können. Ja, der Gaddafi hat etwa 24 Stunden nach dieser dramatischen Flucht, Vertreibung von Ben Ali, am 15. Januar, also einen Tag später, hat er sich in einer Rede eigentlich als tunesische Volk gewendet und hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Der Ben Ali ist ein guter Präsident. Der hat ihn nicht nur bis 2014 nochmal müssen wählen, sondern auf Lebenszeit. Er hat quasi geschumpfen mit den Tunesiern und hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht.
Also, wenn er es geahnt hätte, dass das nicht gut kommt für ihn, was dort angefangen hat?
Ja, ich denke, er hat vielleicht gemerkt, dass da etwas rum ist in der tunesischen Bevölkerung, dass da eine Bewegung in Gang kommt, eben der arabische Frühling, die Demokratiebewegung, die früher oder später eben auch gefährlich werden könnte. Seltsamerweise hat er als Profirevolutionär, als Berufsrevolutionär nicht gemerkt, was eine Revolution ist. Das ist dann schon wieder ein bisschen seltsam.
Beat Stauffer, Sie sind erst gerade in Tunesien gewesen, dort, wo alles angefangen hat, dort, wo das Wochenende jetzt zum ersten Mal gut 40 Jahre oder demokratische Wahlen sind. Was für Reaktionen haben Sie dort bekommen oder gehört, vielleicht SMS bekommen, auf den Tod von Gaddafi?
Ja, auch dort sind die Reaktionen natürlich überschwänglich. Eine grosse Erleichterung. Man muss daran denken, dass Tunesien sehr gelitten hat unter dem Krieg. Es sind insgesamt bis zu 400'000 Libyer in dem Land gewesen, also auf Tunesien geflüchtet. In den Spitälern sind 1'500, im Moment im Oktober 1'500 schwer verletzte Libyer. Es hat die Lager gegeben an der Grenze, wo zum Teil auch 40'000-50'000 Leute gewesen sind. Das ist eine ganz, ganz grosse Belastung gewesen für Tunesien, für die junge, neue Übergangsregierung. Und Tunesien ist natürlich unglaublich erleichtert, dass die der Faktor von der Destabilisierung, der Krieg in Libyen, dass der vorderhand höchstwahrscheinlich einmal beendet ist.
Und Tunesien hat ja auch die Rebellen in Libyen beliefert.
Tunesien hat den Rebellen, den Revolutionären, den Kämpfer unglaublich geholfen. Ich würde so wie Gott sagen, die libysche Revolution, die Befreiung vom Diktator Gaddafi, hat nicht können stattfinden ohne die Unterstützung von Libyen. Monatelang hat Unterstützung durch Tunesien, Entschuldigung. Tunesien hat monatelang Nahrungsmittel geliefert, auch Waffen vermutlich, über den Übergang von der Hiba, einen südlichen Grenzübergang, etwa 150 Kilometer südlich vom Hauptübergang, in der Nähe vom Meer. Und da, die Kämpfer sind wirklich versorgt worden mit tunesischen Produkten. Die hätten gar nicht mehr können überleben dort. Und gleichzeitig sind jeden Tag schwer verletzte Libyer auf Tunesien in Spitäler gebracht worden.
Was hat das jetzt für Beziehungen geheissen? Eben sehr jung oder das, was passiert ist in Tunesien. Ich meine, wie ist das Verhalten? Haben Sie das erlebt, wie sich Tunesier gegenüber den Libyern jetzt verhalten? Das hat ja sehr viele reiche Libyer, die in Tunesien wohnen.
Ja, das ist ganz eine komplexe Sache. Es hat natürlich einerseits Zehntausende von reichen Libyern gegeben und die sind in gute Hotels gegangen auf Djerba, zum Teil bis auf Tunis, der ganzen Küste entlang und haben dort den darbenden Tourismus natürlich unterstützt. Also die Tunesier sind ja froh gewesen, haben sie neue Gäste bekommen, weil die Hotels ja zum Teil leer gestanden sind. Man muss aber auch sagen, dass die tunesische Bevölkerung unglaublich gastfreundlich war und dass ganz viele Leute ihre Wohnungen, ihre Ferienhäuser zur Verfügung gestellt haben für Libyer, die eben nicht ins Hotel haben können gehen und da wirklich einen Solidaritätsbeitrag geleistet haben, wo wir Europa uns könnten etwas als Vorbild nehmen.
Beat Stauffer, Sie sind dort gewesen, wo der arabische Frühling angefangen hat. Was spürt man eigentlich zu Tunesien selber noch von dem arabischen Frühling? Das ist jetzt ja doch schon, respektive dort, wo es angefangen hat, ist doch schon ein Weile her.
Ja, das ist noch schwierig, ganz allgemein zu beantworten. Im Moment stehen natürlich die Wahlen im Vordergrund. Und das gibt bei einem Teil der Bevölkerung, lösen die Wahlen doch eine gewisse Begeisterung aus. Und sie sind sich bewusst, das ist eine historische Chance, ist eine Premiere in der arabischen Welt, auf jeden Fall in Tunesien, im ganzen Maghreb, im ganzen Nordafrika. Es sind doch weitgehend freie Wahlen. Und Tunesien haben jetzt eine Chance, eine Regierung, besser gesagt, das erste Mal einen Verfassungsrat zu wählen, der dann nachher eine Regierung bestimmt. Und das ist eine ganz einmalige Chance. Im Hintergrund ist natürlich immer noch, sind die Ereignisse von dem 14. Januar, wo ja einen Monat gedauert haben, bis der Ben Ali weggeputscht war. Und für die Leute sind immer noch stolz auf das. im Hinterland.
Also erzählen Sie Heldengeschichten, so Sachen auch?
Ja, ich glaube, der Bouazizi, der Mohamed Bouazizi, das ist eine Ikone geworden, das ist ein Volksheld geworden.
Also der Gemüsehändler, der sich angezündet hat, weil er misshandelt und schikaniert worden ist.
Genau, der relativ junge Mann, wo sich mit Gelegenheitsarbeiten ja, durchs Leben gebracht hat, mehr schlecht als recht. Und wo natürlich eine Figur ist, die sich Hunderttausende von jungen Tunesiern wiedererkennen, immer kennen. Und das ist, es gibt eine Art Heldenkult im Moment, wo natürlich auch von den Politikern genutzt wird. Es gibt bereits eine Briefmarke mit dem Bouazizi. Und also der Bouazizi, das Motiv von der Revolte ist noch sehr gegenwärtig.
Und wenn man jetzt so einen Gelegenheitshändler trifft, zu Tunis auf der Straße, hat es der heute besser?
Ja, der hat es leider nicht besser. Also den Leuten geht es am schlimmsten oder ist am schlechtesten gegangen im Hinterland von Tunesien. Also in diesen Steppengebieten an der Grenze zu Algerien, in diesen relativ armen, ärmlichen, unterentwickelten Regionen. In der Küste entlang und in Tunis, Grossraum Tunis, ist es Leuten eindeutig besser gegangen. Es gibt aber auch in Tunis gibt's arme Vorstadtviertel, das Quartier Etadamen zum Beispiel, wo 500.000 Leute leben. Und dort geht es den Leuten auch heute nicht sehr gut.
Also wirtschaftlich oder auch Polizei, wo sie weiterhin, also so etwas, was eben genau dem 26-Jährigen passiert ist, Misshandlung, ist das weiter der Fall?
Also wirtschaftlich geht es ihnen sicher nicht besser als vorher. Weil die tunesische Wirtschaft hat natürlich durch die Revolution einen Rückschlag erlitten. Es hat viele Streiks gegeben, es hat natürlich ganz viele Geschäfte gegeben, die zerstört worden sind, Tausende im ganzen Land, es sind die ganze Wirtschaft wie lahmgelegt worden. Also wirtschaftlich kann es den Leuten gar nicht besser gehen im Moment, auch weil sehr viele Leute, die in Libyen geschafft haben, zurückgekommen sind auf Tunesien und natürlich das Heer der Arbeitslosen vergrößert haben.
Also das Umfeld, wo die Wahlen stattfinden, ist wirtschaftlich nicht so gut. Die ersten demokratischen Wahlen sind sicher zwei Generationen, würde ich jetzt fast mal sagen, glauben denn die Leute, dass die wirklich demokratisch sind?
Ich glaube, die Leute, es ist ganz schwierig, eine allgemeine Antwort zu geben. Es gibt Leute, die eine gewisse politische Bildung haben, die auch merken, um was es hier geht, die auch wissen, was ein Verfassungsrat ist, eine Verfassung überhaupt ist. Und die geben diesen Wahlen eine ganz grosse Bedeutung. Es gibt aber natürlich viele unterprivilegierte, schlecht ausgebildete Leute, Leute ohne politische Bildung, das ist vermutlich die Mehrheit der Tunesier, die sehen einfach mal, dass ihnen im Moment nicht besser geht. Und die hoffen sich jetzt, die haben diffuse Hoffnungen auf irgendeinen Wandel, eine Besserung. Und sind auch überfordert durch die Wahlen jetzt. Sie wissen auch gar nicht, wem eigentlich ihre Stimme geben.
Wenn man Überforderung anschaut, also wir haben ja das Wochenende auch Wahlen. Wenn man Tunesien anschaut, das sind das gut 11'000 Kandidaten. Das sind dreimal mehr Kandidaten, gut dreimal mehr Kandidaten als bei uns für das Parlament kandidieren und dann erst noch für weniger Sitz. Kann man das logistisch bewältigen, wenn man gerade aus einer Diktatur rauskommt?
Ich denke, logistisch wird das Tunesien schaffen. Tunesien ist ein sehr gut organisiertes Land, wo in manchen Beziehungen höher entwickelt ist als gewisse südeuropäische Länder. Ich traue das Tunesien absolut zu, dass sie das korrekt machen. Das Problem ist, dass man die Übersicht fast nicht haben kann über die insgesamt 1500 Wahllisten und die eben insgesamt etwa 11'000 Kandidaten und für was die Kandidaten überhaupt stehen. Das ist die grosse Frage.
Und also wir müssen, also die in Zürich jetzt irgendwie gestöhnt haben unter den Stapel, die jetzt rausgekommen sind, das ist nichts gegen das, was der Durchschnittstunesier überkommt.
Ja, wobei in diesen insgesamt 33 Wahlkreis gibt es natürlich dann eine überschaubare Anzahl von Listen. Also es sind nicht überall all diese Listen vorhanden. In dem Sinn ist das, denke ich, noch machbar. Aber das Problem ist, die Leute wissen gar nicht, welcher Partei sie Vertrauen schenken wollen. Ausser, es gibt ein paar wenige Parteien, die eben klar identifizierbar sind. Dazu gehört die islamistische Partei Ennahda. Und dazu kommen noch ein paar Parteien, eher sozialdemokratisch ausgerichtet, im weitesten Sinn, die schon unter dem Ben Ali-Regime haben können funktionieren, mit Einschränkungen, die man auch mehr oder weniger identifizieren kann. Und dann gibt es ganz, ganz viele neue Listen und es gibt Einzelkandidaten, wo eigentlich niemand weiss, ob das einfach Geschäftlimacher sind, ob das irgendwelche Leute sind, die es einfach mal probieren wollen, ob das Leute vom alten Regime sind sogar, Strohmänner sind, da ist einfach alles möglich.
Willst du damit bescheissen?
Ja, ich gebe, es gibt ja eine unabhängige Wahlkommission und es gibt ganz viele Wahlbeobachter auch, von Tunesien selber und von Europa. Und ich denke, der rein technische Aspekt von diesen Wahlen, also Betrug im Wahlbüro, da habe ich das Gefühl, das wird sanktioniert. Und ich glaube, das wird super verlaufen, mehr oder weniger. Es hat natürlich kleinere Zwischenfälle gegeben, sind Wahlplakate abgerissen worden, es sind Leute, Wahlbüro, es sind Parteibüro, Entschuldigung, sind, also Parteilokale sind zerstört worden, auch an wenigen Orten. Aber ich denke jetzt, die Wahlen werden in einem technischen Sinn gesehen mehr oder weniger super verlaufen. Das Problem ist, was da für Kräfte hinter den Kulissen agieren, was die für Interessen haben, was für Geldmittel auch eingesetzt werden.
Also über die Stromrechnung zahlen zum Beispiel oder so?
Ja, also es gibt ganz viele Fälle, das ist dokumentiert. Mir hat ein wichtiger Politiker, ein tunesischer islamistischer Politiker gesagt, er hat auf der Strasse immer wieder Leute angetroffen, die ihn gefragt haben, wo ist 10 oder 20 Dinar-Noten in deinem Prospekt drin. Und das ist eine glaubwürdige Figur, die das gesagt hat. Also, man muss davon ausgehen, dass viele Kandidaten und Parteien versuchen, eine Art Stimmenkauf zu machen.
Um noch kurz auf das Umfeld eingehen, wo die Wahlen ja auch stattfinden. Kürzlich hat der private Fernsehsender in Tunesien hat der iranische Trickfilm Persepolis gezeigt. Das ist einer, der ausgezeichnet worden ist in Cannes vor 4 Jahren. Und es hat wüsteste Ausschreitungen gegeben, es hat Gewalt gegeben. Haben Sie auf der Reise etwas von diesen Spannungen gespürt, die Sie in Tunesien gesehen sind?
Ich habe selber keine direkten Konfrontationen gesehen. Man darf die Sachen glaube ich, auch nicht überbewerten. Ich würde das vielleicht ähnlich einschätzen wie Neonazis in gewissen europäischen Ländern. Das sind ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend radikale Islamisten, die keine Grenzen kennen, die auch Leute verbal oder physisch auf der Strasse angreifen, die natürlich ganz Frauen gegenüber, also moderne, säkular eingestellte Frauen ohne Kopftuch, sehr eine negative Haltung haben, die zum Teil wollen zwingen, eben einen Niqab, so eine Ganzkörperverschleierung anzulegen.
Und Tunesien hat ja relativ viel Recht für Frauen im Vergleich zu anderen arabischen Ländern.
Tunesien hat sehr viel Recht, immer noch. Da gibt es natürlich gewisse von diesen radikalen Kräften, die möchten das Rad gewissermaßen zurückdrehen. Und die finden, die haben eben auch den Film mit dem kleinen Ausschnitt, wo eine Darstellung von Gott gezeigt worden ist.
Also ein kleines Mädchen, wo eigentlich der Bärtige, also Gott sich vorgestellt, wie der aussieht.
Also eigentlich ganz eine harmlose kleine Sequenz. Es ist eigentlich darum gegangen, zu zeigen, was in einem Gottesstaat wie Iran passiert ist, aus der Optik von einer Frau, die das erlebt hat. Und das haben die Islamisten absolut nicht gutiert und haben da wüste Szenen gegeben. Sie haben mit Messern und mit Stangen, haben sie, also zum Beispiel den Fernsehsender, die Angestellten bedroht. Sie haben dann nachher das private Wohnhaus vom Fernsehdirektor angegriffen und in Brand gesetzt. Also, da ist es also im Leben noch da gegangen. Aber ich denke, man darf diese Sachen doch nicht überbewerten.
Also nicht typisch auch für Islamisten jetzt im Wahlkampf?
Nein, man muss auf jeden Fall den Unterschied machen zwischen der kleinen Fraktion von radikalen, auch gewaltbereiten Salafisten und anderen kleinen Gruppierungen, der grossen Partei Ennahda, wo vermutlich wird 25, 30 oder noch mehr, vielleicht sogar 35% der Stimmen auf sich ziehen. Und da gibt es noch andere islamistisch orientierte Gruppen, Parteien, die man vielleicht kann doch eher vergleichen mit christdemokratischen Parteien bei uns.
Also so etwas wie CVP?
Ja, also die sagen einfach, wir wollen Politik betreiben auf einer islamische Basis.
Gut, das wäre dann nicht CVP. Also, dass man mich falsch versteht.
Ja, also auf einer religiösen Basis, mit einem Wertekanon, auf das stützen wir uns ab. Aber wir akzeptieren die demokratischen Grundregeln, wir akzeptieren ein parlamentarisches System, wir akzeptieren Volkssouveränität und so weiter und so weiter. Und das sind Leute, die, das kann man diesen Leuten, glaube ich, abnehmen. Es gibt Leute, die versuchen, eine Art Synthese zu finden zwischen moderne, demokratische, ja, von der Moderne und Demokratie gehört dazu, die demokratischen Prinzipien und eben im Islam.
Angst vor Frauen vor solchen Tendenzen? Trauen die Islamisten auch, wenn sie gemässigt sind?
Ja, ich habe festgestellt, Frauen haben schon ein relativ grosses Misstrauen. Vor allem die engagierten Frauen, die in Frauenorganisationen, die emanzipierten Frauen, die dort mitwirken, die haben einfach das Gefühl, die Islamisten, auch die Ennahda-Partei, die hat eine gewisse Doppelzüngigkeit. Und sie nehmen denen nicht ganz alles ab, was sie sagen. Die Islamisten, der Ennahda sagt, ja, wir akzeptieren im Prinzip den Status von der Frau, so wie er rechtlich im Moment und das Familienrecht und das Frauenrecht, das Personenstandsrecht, wie sie in Tunesien gilt, das akzeptieren wir. Es gibt aber dann leicht widersprechende Aussagen. Es gibt vielleicht einen Unterschied von den Leadern von dieser Partei und der Parteibasis, die zum Teil viel konservativer ist.
Also Leader, der Grosse von denen war schon im Exil?
Der war im Exil, aber es hat natürlich auch, der ist schon mehr noch eine symbolische Figur. Er will sich auch zurückziehen aus der Politik. Es hat auch Leader, die im Gefängnis waren, jahrelang, 15 Jahre im Gefängnis waren, die vermutlich die zukünftigen Führer von dieser Partei, Parteikader werden sein.
Und die verfolgt worden sind, weil sie Islamisten sind?
Absolut, die unter Ben Ali inhaftiert worden sind, die gelitten haben natürlich, die auch legitimiert sind durch den Opferstatus, wo sie, also die furchtbaren, schwierigen Jahre, die sie erlebt haben, die zum Teil Folter und jahrelange Inhaftierung. Da gibt's aber schon auch eben Fraktionen von dieser Ennahda, die eindeutig konservativer sind und vielleicht dem doch relativ moderaten Diskurs, offiziellen Diskurs von der Parteileitung, widersprechen.
Wenn Sie jetzt würden, so etwas wie eine Prognose wagen, Beat Stauffer, wie sieht Tunesien aus? Wie sieht die Parteienverteilung aus jetzt nach der Wahl? Also Sie haben gesagt, über 25% vielleicht Islamisten und wer denn sonst?
Man geht davon aus, dass die säkular eingestellten Parteien im Wiedersehen sind sozialdemokratisch, sozialistisch eingestellt, es gibt auch eine liberale Partei, dass die auch werden vielleicht je etwa 10-15% von den Stimmen auf sich ziehen. Es gibt natürlich einen breiten Mittelstand in Tunesien. Ein Teil von diesen Leuten, ein wesentlicher Teil, schauen auf Europa, sind zwar Muslim, wollen aber nicht im weitesten Sinn, nicht im entferntesten eine Art Gottesstaat, wollen kein Regime wie im Iran oder auch vielleicht in Pakistan oder so. Die schauen ganz eindeutig auf Europa und die möchten eigentlich vielleicht einen modernen arabischen Staat ganz klar auf säkularer Basis. Ich denke, die Parteien zusammen werden schon mindestens so viele Stimmen haben wie die Ennahda, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann gibt es eben ganz viele andere Parteien. Es gibt eine Aufsplitterung. Das ist dann die Frage, wie werden sich die Parteien verhalten nach dem vermutlichen Wahlsieg von der Ennahda.
Wie wichtig ist denn in dem Innen, weil es geht ja dann auch um eine neue Verfassung, wie wichtig ist in dem Innen dann die religiöse Frage? Oder sagt man einfach, nein, also eigentlich Tunesien wirklich auch noch andere Probleme zu lösen?
Ja, das ist ja die Eigenart der Islamisten, dass sie das Gefühl haben, mit einer genauen Befolgung der religiösen Vorschriften können wir soziale und wirtschaftliche Probleme lösen. Das ist ja sehr eine fragwürdige Annahme. Ich denke,
gut, Sie machen das natürlich auch. Sie helfen ja auch Leuten immer wieder mit Geld oder Stipendien.
Das ist richtig. Denn nachher ist eben, sur le terrain, an Ort und Stelle, in diesen Quartieren sind sie präsent und zwar schon lange. Sie helfen den Leuten. Sie helfen, den Studierenden. Sie geben zum Teil Stipendien. Sie haben auch armen Leuten geholfen, Hochzeitsfeiern zu organisieren, die das selber nicht finanzieren können. Also die Leute wissen, sie kommen von der Ennahda etwas über. Dazu gehört halt auch, dass die Leute gewöhnt sind an ein klientelistisches System, wo man von einem Herrscher oder von Volksvertretern, wo man etwas überkommt. Man erwartet, dass man von einem Volksvertreter, von einem Parlamentsabgeordneten materiell auch etwas überkommt. Das ist eben so ein klientelistisches System, das eben in der Mentalität natürlich noch weiter besteht.
Und das heisst, man erwartet von denen nicht nur einfach Gesetze oder bessere Landschaft, sondern ganz persönliche Vorteile. Beat Stauffer, die Wahlen jetzt in Tunesien, wo eigentlich all das angefangen hat, was denken Sie, was für ein Signal sendet das dann in die Region?
Wenn die Wahlen jetzt noch glimpflich über die Bühne gehen, wenn sie erfolgreich ablaufen, wenn es keine Zwischenfälle gibt und wenn die Parteien sich auch die Wahlresultate akzeptieren, dann ist das ganz ein grosser Erfolg für Tunesien und wird natürlich ausstrahlen auf die ganze arabische Welt. Zuerst einmal auf den Maghreb, auf die Nachbarländer, auf Libyen und Algerien, Marokko, aber ich denke auch auf die anderen Länder, die jetzt in einer schwierigen Übergangsphase sind, Syrien, Jemen, Katar. Das wird auf jeden Fall eine Signalwirkung haben.
Und eine Signalwirkung auch für wirtschaftliche Investitionen.
Das denke ich auf jeden Fall. Das denke ich auf jeden Fall. Tunesien hat ganz grosses Potenzial, wenn es gelingt, das Land jetzt zu stabilisieren und auf die Entwicklung in eine geordnete Bahn zu lenken und auch zu verhindern, dass Kräfte vom alten Regime, die natürlich immer noch da sind, die versuchen, Einfluss zu nehmen, via Strohmänner, via neu gegründete Parteien, wenn man das kann verhindern kann, dass die allzu viel Gewicht haben und gleichzeitig die grosse Masse der Leute, die halt mitmarschiert sind, die in dem Einheitsparteiensystem halt auch mitgemacht haben.
Wie also wie DDR.
Wie der DDR. Und sich eigentlich nichts zu Schulden haben kommen lassen und kein Blut an den Händen. Wenn man die Leute integriert, dann hat Tunesien sicher ganz eine gute Ausgangslage für eine hoffnungsvolle Entwicklung, auch wirtschaftlicher Art.
Aber es klingt, wie wenn noch extrem viel zu machen ist. Zuerst einmal die Wahlen dieses Wochenende. Beat Stauffer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.